Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des E-Mail-Marketing-Podcasts. Heute haben wir eine wahnsinnig spannende Frage, die wir mit einem Experten beantworten wollen. Nämlich die Frage, ist Glücksspielwerbung per E-Mail überhaupt legal? Dafür haben wir uns Dr. Martin Bahr aus Hamburg live zugeschaltet. Hallo Martin, schön, dass du dir heute wieder Zeit für uns genommen hast.
Moin, Grüße aus Hamburg.
Moin, stimmt, ich hätte nicht Hallo sagen sollen. Mist. Nach der wievielten Podcast-Folge jetzt, die wir gemeinsam haben, habe ich es immer noch nicht gelernt.
Dritte? Das war die dritte, aber beim vierten Mal lernst du es ganz sicher.
Okay, ich nehme es mir vor. Auch hi erstmal noch an George, der hier mit mir in Erlangen sitzt und dem, glaube ich, schon einige Fragen zu diesem Thema unter den Nägeln brennen, oder George?
Moin Sabrina, hallo. Ja, ich habe ganz viel zu fragen und ich glaube nicht, dass wir alle Fragen beantworten können in der halben Dreiviertelstunde, aber bestimmt einige interessante mit Sicherheit. Und hallo Martin.
Okay, super. Ja gut, dann wollen wir mal gar keine Zeit verschwenden und direkt loslegen.
Herzlich willkommen zum E-Mail-Marketing-Podcast, präsentiert von der Interactive One.
Ja, wie in der Einleitung bereits kurz erwähnt, ist die Frage der heutigen Folge, ob Glücksspielwerbung per E-Mail überhaupt legal ist. Klingt erstmal sehr provokativ. Ist es das?
Nö, ist es nicht. Eigentlich kann ich, wir können eigentlich jetzt schon aufhören, indem ich sage, ja, es ist erlaubt. Punkt.
Okay, gut. Was reden wir jetzt die nächsten 20
Minuten? Und sonst so, genau in Hamburg?
Genau. Aber ein anderer Podcast heute. Nein, Spaß beiseite. Genau. Also grundsätzlich ist es so, die meisten Mandanten sind am Anfang verwirrt, weil sie gar nicht mehr wissen, was früher gegolten hat, was gilt jetzt heute und frag du am besten mal, bevor ich jetzt alles erzähle, Sabrina, was wollt ihr wissen?
Ja, oder George, aber klar, ich kann gleich auch mal die erste Frage in den Raum werfen, quasi die Grundlagen der Legalität, also einfach mal einen Überblick, unter welchen Umständen ist es denn in Deutschland legal? Man muss ja irgendwelche Richtlinien haben, an die man sich halten sollte.
Genau, also gesetzliche Grundlage ist der Glücksspielstaatsvertrag, der ist reformiert im Jahre 2021. Und jetzt wird es ganz kurz juristisch, Paragraph 5. Also alle Leute können mal, wenn sie es weiter interessiert, googeln, Paragraph 5 Glücksspielstaatsvertrag. Und da steht eigentlich zu 95% schon das drin, was wir jetzt gebetsmühlenartig die nächsten 30 Minuten runterbeten. Ja. Und die allerwichtigste Differenzierung ist, grundsätzlich ist E-Mail-Marketing für Glücksspielwerbung erlaubt. Aber wir müssen jetzt nämlich unterscheiden, welche Art von Glücksspielwerbung. Ich meine jetzt damit nicht Lotterien, Sportwetten oder so, sondern es muss sich um eine Spielart, also ein Glücksspiel handeln, das in Deutschland zugelassen ist. Das heißt, ein Anbieter, der über eine deutsche Lizenz verfügt. Alle Anbieter, die über eine Lizenz im Ausland, also im EU-Ausland oder außerhalb der EU verfügen, also zum Beispiel in Amerika, die sind von dieser Erlaubnis nicht umfasst und dementsprechend wäre das dann auch verboten.
Meine Frage zu der Lizenz, wer vergibt denn die Lizenz in Deutschland sozusagen Glücksspiel betreiben zu dürfen?
Das passiert von der staatlichen Seite aus, ja. Das heißt, das ist nach wie vor ein staatliches Monopol, die unterschiedlichen Voraussetzungen geprüft werden. Was für Leute wie euch, also Versender, wichtig ist, wie kann ich denn jetzt nachprüfen, hat der eine deutsche Lizenz, ja oder nein? Und da gibt es im Grunde genommen eine relativ einfache Anlaufstelle im Internet, die ist auch relativ tagesaktuell und die findet man online unter glücksspiel-behörde.de mit UE geschrieben, glücksspiel-behörde.de.
Wir werden die Links dann auch nochmal in die Shownotes packen, genau, nur nochmal als Hinweis
genau,
für die Zuhörer. Okay.
Und das ist die GGL, die gemeinsame Behörde für Glücksspiel. Und die im Grunde genommen, das ist eine amtliche Stelle und die gibt quasi die Whitelist raus. Das ist ein PDF, das ich mir runterladen kann und da steht Firma A, Firma B und Firma C drin. Und da kann ich abgleichen, darf ich für meinen Kunden Werbung machen, ja oder nein. Und alle Firmen, die nicht auf dieser Liste stehen, die sind sozusagen verboten. Die sind nicht von dieser Werbeerlaubnis umfasst.
Das heißt, die sind schon mal per se ausgeschlossen. Wenn es jetzt irgendjemand sagt, der sagt, ja, ich habe ja noch eine Lizenz, die ist eben auf Malta, schau mal hier. Malta ist nicht Deutschland, ist nicht auf der Whitelist und somit kann man eigentlich sagen, dass dann dieser Anbieter eigentlich, dass es verboten ist, für diesen Anbieter Werbung zu machen.
Ja und nein. Also grundsätzlich ja, wenn ich mich zu 100% auf der rechtssicheren Seite verhalten will, dann darf ich nur die Betreiber bespielen, die auf dieser Whitelist stehen. Es gibt ja, das habt ihr wahrscheinlich auch irgendwo mal gelesen, es gibt diesen großen Streit, EU-Grundrechte, das heißt Niederlassungsfreiheit und so, ob die dann auch gelten. So, wenn ich aber als Betreiber sagen will, ich will mit beiden Füßen auf der Rechtskonformität stehen, dann dürfte ich tatsächlich nur die Anbieter, die in dieser Whitelist stehen, benutzen.
Das schränkt natürlich ja, die Zusammenarbeit mit den Glücksspielanbietern massiv ein, würde ich mal sagen, wenn man sich so das weltweite Potenzial und die Companies anschaut, die Glücksspiel betreiben, auch in Deutschland Kunden haben, ne?
Genau, das ist definitiv eine relativ restriktive oder relativ stark eine Eingrenzung. Deswegen gibt es natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich bin ein bisschen mutiger und sage, okay, diese Beschränkung auf Anbieter, die in dieser Whitelist stehen, die ist europarechtswidrig. Ich darf doch zum Beispiel Anbieter aus Malta bewerben. Dann muss ich aber rechnen, dass es Ärger geben kann, weil halt es unklar ist, ob tatsächlich dann auch diese EU-ausländischen Lizenzen ausreichend sind.
Was ist denn dann, also ich meine, das ist ja die eine Ebene, die rechtliche Ebene, die andere Ebene, da denke ich jetzt an die CSA-Whitelist beispielsweise. Das ist ja dann wieder eine andere Whitelist oder ist im Grunde die CSA-Whitelist ein Auszug oder eine Art Kopie von der Liste, die du eben erwähnt hast? Weil ich meine, die CSA ist ja im Grunde der Wächter der E-Mail, ja, der whitegelisteten E-Mail. Und die haben ja dann auch eine eigene Whitelist rausgebracht, wo sie eben Empfehlungen geben, welche Glücksspielangebote man bewerben darf.
Das sind zwei total Paar Schuhe, die nennen sich beide Whitelist, sind aber total unterschiedlich. Also die Whitelist von dieser Behörde, von dieser Glücksspielbehörde, die hat primär nichts mit der Whitelist von der CSA zu tun. Aber natürlich in letzter Konsequenz, die CSA in ihrer Selbstverpflichtungserklärung sagt ja, du darfst nur legale Angebote bewerben. Daraus ergibt sich dann die Konsequenz, dass ich nur die Anbieter aus der Whitelist dieser Glücksspielbehörde auch benennen darf. Es gab ja in der Vergangenheit ein paar Anbieter, wir nennen sie jetzt mal L-Punkt, ja, aus dem EU-Ausland, die Zweitlotterien angeboten haben. Und da gab es ja auch Verfahren bei der CSA oder Stress, wo es Beschwerden gab bei der CSA und wo die CSA dann auch aktiv geworden ist und dann Provider angeschrieben hat, passt mal auf, die dürft ihr nicht bewerben, weil die haben definitiv keine deutsche Glücksspiellizenz.
Was passiert jetzt, wenn ich es doch tue? Ich verschicke doch Werbung für L.
Gehen wir mal davon aus, das Gericht sagt, dieser Paragraph 5 Glücksspielstaatsvertrag ist EU-rechtskonform. Dann verhalte ich mich einerseits eine Ordnungswidrigkeit. Ja, das steht weiter hinten im Glücksspielstaatsvertrag. Das heißt, ich muss mit einer Geldbuße rechnen. Was aber viel stärker ist, ist es ein Wettbewerbsverstoß. Und zusätzlich kann natürlich die CSA mich dann entsprechend sperren oder eine Mahnung aussprechen.
Okay, da geht es jetzt aber wieder um die CSA-Richtlinien. Wenn ich also Non-CSA-L-Punkt verschicke, habe ich die Gefahr schon mal nicht.
Genau, aber dann bin ich ja so außerhalb des CSA-Einwirkungsbereiches. Ja,
richtig. Genau. Und auch außerhalb der Inbox, würde ich mal sagen, größtenteils.
Sehr gut.
Ja. Deswegen lohnt es sich auch für viele nicht. Ne? Deswegen haben wir das ja auch eingestellt. Wir haben natürlich auch einige coole Glücksspielanbieter eben weltweit. Im Grunde hatten wir immer wieder mal Kunden. Und seit ein paar Jahren, gerade eben seit 2021, was du gesagt hast, Martin, haben wir den Versand von Mailings dieser Art komplett eingestellt. Ja, weil wir da auf jeden Fall auf der sicheren Seite sein wollen. Definitiv.
Bedeutet aber jetzt auch erstmal, dass es keinen Unterschied macht, was für Inhalte wirklich auch beworben werden. Also egal, ob das jetzt Casino ist oder Sportwetten oder Pokern, Rubbellose etc., ist da eigentlich dahingehend dann der Inhalt egal, wenn ich eben die anderen Kriterien erfülle?
Genau, also wenn wir jetzt im weiteren Verlauf von Glücksspiel reden, mein ich oder meinen wir immer diesen Glücksspielanbieter mit einer deutschen Lizenz, nur für die Zuhörer, genau. Und da ist es im Grunde genommen anders als früher, also vor Inkrafttreten des Glücksspielstaatsvertrages in 2021, da war komplett E-Mail-Werbung verboten. Also war ganz großes Bäh, durfte ich nicht. Und das ist seit 2021 erlaubt. Und da im Grunde genommen differenziert man zwischen unterschiedlichen Arten. Und zwar ohne jede Einschränkung ist im Grunde genommen erlaubt. Also das heißt, wir reden jetzt mit Einschränkungen natürlich die allgemeinen wettbewerbsrechtlichen Sachen, sowas wie ein Opt-in und so weiter, was allgemein gilt. Das gilt ja ohnehin. Also speziell jetzt glücksspielrechtliche Regelungen. Da sagt man einfach, ohne jede weitere Voraussetzung ist erlaubt, Werbung für Lotterien mit maximal 2 Wochen spielen, Lotterien in Form des Gewinnsparens und Pferdewetten. Das sind die sozusagen diese 3 Begrenzungen, wo ich sage, brauche ich keine weitere Voraussetzung, geht so durch. Das wird in aller Regel nicht häufig vorkommen, ja, weil die wirtschaftlich interessanteren Bereiche tatsächlich die größeren Lotterien sind, wo es häufiger Ausspielungen vorkommt. So, und dann komme ich im Grunde genommen in den Bereich, der sozusagen für den Rest gilt, also für jede Form der sonstigen Geschichte. Also sei es jetzt nun Lotterien, sei es nun Sportwetten, sei es Online-Poker, das gilt jetzt nachfolgend für alle Sachen. Und da sagt man im Grunde genommen, ich brauche 2 Voraussetzungen, und zwar erstens, ich brauche eine vorherige Einwilligung, ja, ist aber eigentlich schon immanent, klassischerweise aus 7 UWG, ich brauche immer ein Opt-in. Und jetzt kommen wir zur 2. Voraussetzung, ich muss vorher einen Abgleich mit einer Spielersperrdatei machen. Das heißt, als jemand, der im Glücksspielbereich unterwegs ist, kann ich sagen, ich möchte nicht diese Angebote bekommen und lasse mich als Spieler sperren. Das heißt, für diese sonstigen Glücksspielangebote muss ich dann einen entsprechenden Abgleich mit der Spielersperrdatei machen.
Wer verwaltet diese Spielersperrdatei, Martin?
Das ist die Spielersperrdatei ist OASIS. Das ist vom Darmstadt aus Hessen eine entsprechende staatliche Einrichtung. Da ist relativ gut auf der Webseite. Ich glaube, Sabrina verlinkt das dann auch in den Shownotes nochmal. Da finde ich das. Das größte Problem dabei ist natürlich, ich bin abhängig davon. Das ist quasi ein Quasi-Monopol. Ich muss dafür auch bezahlen und ich muss natürlich auch immer und regelmäßig den Abgleich machen. Ich kann jetzt nicht sagen, wir haben jetzt heute Februar, ja, und das habe ich mal im Dezember schon gemacht, sondern ich muss im Grunde genommen bei jeder erneuten Versendung diesen Abgleich herbeiführen, weil es ja sein kann, dass eine neue Spielersperrung gestern reingekommen ist. Und das geht natürlich ganz schön ins Geld.
Ja, na klar. Kommt halt darauf an, wie hoch das Volumen auch dann der Werbekampagne ist, ne? Und wie teuer dann auch dieser Abgleich ist. Aber spielen wir das doch mal durch. Ein User hat, ich meine, es geht ja auch um Spielsuchtprävention, das ist ja klar, oder vielleicht sogar um konkrete Fälle, dass jemand nicht mehr rückfällig sein möchte und sich dort eben sperren lässt, freiwillig oder sonst was. Und der kriegt jetzt doch E-Mail-Werbung von einem Casino-Anbieter. Wobei, das geht ja wiederum nicht, weil das wäre ja komplett wieder illegal, weil man dürfte die ja erst recht nicht bewerben. Wobei, es gibt auch Casino-Anbieter in Deutschland, die eine deutsche Lizenz haben. Spielbank Hamburg beispielsweise, okay.
Genau, also es gibt Online-Poker, gibt es legal in Deutschland.
Genau. Aber er kriegt jetzt Werbung von irgendeinem Anbieter aus Deutschland, der das bewirbt. Und obwohl er das jetzt nicht hätte bekommen dürfen, weil er bei OASIS eben dort registriert ist und diese Mail nicht bekommen soll. Er beschwert sich sowohl jetzt beim Casino, er beschwert sich auch bei dem Versender. Wie geht's jetzt weiter? Was passiert dann?
Naja, man muss dann schauen, steht er in dieser Spielersperrdatei drin, ja oder nein?
Was ist, wenn er dann stehen würde, genau?
Genau,
und wurde nicht abgeglichen.
Genau, also, und dann muss man gucken, hat die Technik versagt oder hat der Anbieter im Grunde genommen nicht abgeglichen?
Und Vorsatz wenn der Anbieter, oder Fahrlässigkeit dann, oder?
Genau, wenn der Anbieter nicht abgeglichen hat, dann sind wir wieder bei den allgemeinen Voraussetzungen. Dann habe ich mich nicht an die gesetzlichen Merkmale gehalten und dann passieren mit mir wieder die Rechtsfolgen. Dann hätte ich nicht versenden dürfen.
Aber es gibt jetzt nicht per se irgendeinen Schadensersatzanspruch oder sowas, dass man sagt, pro Fall x Euro oder so, sowas ist nicht. Das wird dann immer im Einzelfall berücksichtigt.
Nee, also der einzelne Betroffene eher weniger, sondern hier geht es eher darum, dass ich dann Probleme kriege. Dann habe ich eine Versendung, die rechtswidrig ist und dann kriege ich natürlich auch mit der, also dann habe ich wieder die Gefahr, dass mir gegen mich eine Geldbuße stattfindet, dass mich ein Mitbewerber abmahnt oder. Das ist eher das Risiko.
Also eigentlich ja die gleichen Konsequenzen, die man auch hat, wenn allgemein keine Einwilligung des Empfängers vorliegt. Oder noch?
Ein bisschen mehr, weil wir ja noch diese Geldbuße im Hintergrund haben. Die habe ich ja normalerweise nicht. Ja? Beim klassischen E-Mail-Spam habe ich immer nur die Geschichte, dass Mitbewerber oder der Betroffene gegen mich klagen kann.
Gibt es denn schon Fälle, kennst du denn schon Fälle, wo sowas jetzt eben vorgekommen ist und wo dann Verfahren auch dann gelaufen sind oder womöglich sogar Urteile dann schon gesprochen worden sind?
Nein, noch nicht. Also da sind mir keine bekannt oder keine, über die ich was sagen dürfte, ja. Aber ich kenne keine Gerichtsentscheidung dazu.
Okay, woran liegt das? Heißt das, dass jeder sich dran hält? Das fände ich ein bisschen komisch, muss ich sagen.
Ja, also böse Zungen behaupten, dass nicht jeder sich an diese Abgleich der Spielersperrdatei hält, ja?
Ja, aber nicht nur das, auch über die Lizenz, über die deutsche Lizenz nicht unbedingt. Also Kampagnen, dass viele Kampagnen laufen über teilweise auch CSA-zertifizierte IP-Adressen, die eben nicht über eine gültige deutsche Lizenz verfügen. Das sehen wir ja auch.
Ja, aber das ist im Grunde genommen genau das Gleiche, wie wenn du mal mit der Bahn fährst und dann am Bahnhof durchgehst, dann wirst du auch viele Sportwettenanbieter oder Läden von Sportwettenanbietern sehen, die über keine deutsche Lizenz verfügen. Und die gibt es da schon seit 5, 6, 7 Jahren. Also es wird einfach faktisch toleriert, weil es natürlich auch groß ist. Aber grundsätzlich ist es so, und da haben die deutschen Behörden zugelernt, die haben damals bei dem Fall L, haben die halt nicht die einzelnen Anbieter sind angegangen und ermahnt, sondern die sind dann über die CSA gegangen und haben gesagt, pass mal auf, liebe CSA, im Zweifelsfall kannst du dich sogar strafbar machen, sorge dafür, dass deine Mitglieder sich rechtskonform verhalten. Und dann hat die CSA ja sozusagen ihre Mitglieder angeschrieben und davor gewarnt. So. Das war der deutlich effektivere Weg. Also natürlich gibt es einen ganz großen Graubereich in dem Bereich und es lässt sich ganz schwer abschätzen. Wir reden jetzt ja immer nur über CSA-weite Versendung. Was im Non-CSA-Bereich passiert, lassen wir mal da außen hingestellt. Aber das ist natürlich so klar. Also ich würde jetzt so gefühlt abschätzen, ein großer Teil ist auch für Angebote, die überhaupt gar nicht white gelistet sind, also die gar nicht über eine deutsche Lizenz verfügen.
Vermute ich auch. Durch unseren Mailing-Monitor beobachten wir das ja, sowohl die CSA-Seite natürlich als auch die Non-CSA-Seite. Und das können wir auf jeden Fall bestätigen. Also auf CSA-Seite sind das sehr, sehr seltene Versendungen, die über nicht deutsche Lizenz eben dann verfügen. Und auf der Non-CSA-Seite ist das auf jeden Fall mehr. Aber ich meine, die landen halt meistens im Junk-Ordner. Das ist halt leider, also das ist so, zum Glück auch so, ne, dass die dann eben nicht durchgucken. Aber das ist ja auch dann der spezielle Charakter des Kanals E-Mail, den wir jetzt hier betrachten. Aber wenn wir jetzt mal bei E-Mail sind, was ist denn jetzt, wir reden jetzt nur von Fremdadressen, E-Mail-Marketing mit Fremdadressen. Was ist denn mit Bestandskunden? Darf ich denn meinen Bestandskunden irgendeinen Link schicken, beispielsweise von irgendeinem US-amerikanischen Casino, wo ich sage, hey, wir haben mit denen eine Kooperation, guckt euch das mal an, wir haben 50-Euro-Gutschein oder so. Also, ne? Kann ich das meinen Bestandskunden schicken oder macht da das Gesetz jetzt keinen Unterschied?
Nein, also da macht das Gesetz keinen Unterschied. Das, wo du jetzt differenzierst, das ist rein wettbewerbsrechtlich oder datenschutzrechtlich, glücksspielrechtlich, sind Eigen- und Fremdadressen absolut identisch zu behandeln. Das heißt, du dürftest das nicht machen, wenn der nicht über eine deutsche Lizenz verfügt.
Also es wird genauso als Werbung betrachtet,
genau.
Sozusagen.
Genau.
Okay, ja, interessant. Was ist denn eigentlich dann mit, haben wir jetzt noch gar nicht besprochen, Schutz von Minderjährigen? Ist das selbstverständlich oder steht das dann woanders bereits im Glücksspielstaatsvertrag?
Also das ist im Grunde genommen, steht das alles in diesem 5 Glücksspielstaatsvertrag drin. Und da steht sinngemäß im Grunde genommen drin, also erstens, Glücksspielwerbung darf nicht marktschreierisch, ich übersetze das jetzt mal, ne? In Umgangssprache, die Werbung darf nicht marktschreierisch sein, sie darf nicht sozusagen besonders hervorheben, dass man da Milliarden verdienen kann, Und sie darf sich auch nicht gezielt an Minderjährige richten. So. Unproblematisch, und das steht im Nebensatz auch drin, wenn die Werbung zufällig oder nebenbei sich an Minderjährige richtet. Also machen wir mal ein konkretes Beispiel. Portal, das schwerpunktmäßig sich mit Pokémon-Karten beschäftigt, wird sich, ja, also nicht, dass wir jetzt jemanden beleidigen von den Zuhörern, aber schwerpunktmäßig wird das wahrscheinlich sich an Leute unter 18 ausrichten, ja, und da wäre Glücksspielwerbung oder an diese Zielgruppe dürfte ich keine Glücksspielwerbung, also verschicken, aber sage ich jetzt mal an normales Portal, irgendein HiFi-Forum, wo es dann um Technik geht, da werden dann ja auch Minderjährige, 16-Jährige, 17-Jährige dabei sein, da wäre Glücksspielwerbung grundsätzlich unproblematisch, weil Minderjährige werden dann nur nebenbei erwischt.
Ist es auch ein bisschen zum Beispiel bei Social Media Plattform abhängig, dass die natürlich auch ihre eigenen Regeln nochmal zusätzlich machen? Wir waren nämlich gestern bei Kunden von uns tatsächlich und da haben wir erfahren, dass TikTok auch teilweise aufgrund der Zielgruppe, die dort unterwegs ist, auch sehr streng ist mit ihren ja, Werberichtlinien, was zum Beispiel auch Glücksspielwerbung betreffen würde, was ja eben an Minderjährige dann gezielt irgendwie ausgesteuert werden würde.
Und das komplett ablehnt, ne? Glücksspiel wird, glaube ich, von TikTok komplett abgelehnt, genau.
Also ja, also im Grunde genommen jede Online-Plattform, sage ich jetzt mal, hat eigene Regularien. Das sehen wir auch in den App-Stores, ne? Und in den Social-Media-Plattformen. Da wird im Grunde genommen Glücksspiel immer als bäh angesehen. Also wir müssen jetzt zwei Ebenen unterscheiden. Einmal quasi die gesetzliche Ebene, über die haben wir gerade geredet. Dann gibt es ja auch noch die DSGVO, die unterscheidet auch noch Minderjährige. Und dann haben wir noch die quasi eigenen AGBs der Plattformanbieter, dass die natürlich auch sich eigene Regularien aufstellen. Man muss dazu sagen, die sind jetzt auch aktuell besonders heikel, weil am Horizont ist dieser Digital Markets Act. Das heißt, diese von der Europäischen Kommission, die Gesetze, die im Grunde genommen jetzt die Regularien aufstellen, dass sich weltweite Anbieter auch den EU-Richtlinien unterwerfen. Ja, also zum Beispiel, ein Beispiel ist, Apple muss seinen Store aufbohren und darf nicht mehr Monopol anbieten. Das ist zum Beispiel einer der Fälle, was gerade passiert.
Ist das denn auch dann bei anderen Werbekanälen ähnlich? Oder kann ich sagen, ja gut, für Display gilt das Ganze nicht. Ich hau Display-Banner raus überall und es ist mir egal, an wen und für welchen Kunden ich das dann mache?
Nee, da gilt das Gleiche. Also egal, welcher Werbekanal das ist. Also wenn sich das gezielt an Minderjährige ausrichtet, also unser Beispiel, eine Webseite, wo es um Pokémon-Karten oder um Kinderfilme geht, ja, oder schwerpunktmäßig tatsächlich sich Minderjährige registrieren, da dürfte ich zum Beispiel auch keine Display-Werbung schalten für Glücksspiele.
Aber sonst dürfte ich das und auch für Anbieter ohne deutsche Lizenz.
Nee, also das mit dem, also ganz oben drüber gilt das immer mit, dass ich nur bewerben darf, egal welchen Werbekanal, für deutsche Lizenzen. Also Anbieter immer nur mit deutscher Lizenz. Wir sind jetzt ja außerhalb des E-Mail-Marketings. Im Grunde genommen beim Display-Advertising sind wir ja klassische Internetwerbung. Und da wird es dann nochmal komplizierter. Ja, da geht so, also da muss man sagen, um es nicht ganz so verkomplizieren, wir fassen mal Internet, Rundfunk und Fernsehen zusammen. Und da geht im Grunde genommen zwischen 6 Uhr morgens und 21 Uhr abends ist Werbung verboten, virtuelle Automatenspiele, Online-Poker und Online-Casinos. Also das heißt, im Grunde genommen, während tagsüber, sage ich jetzt mal, darf diese Werbung gar nicht geschaltet werden. Da wird also differenziert nach Werbekanal und Art des Glücksspiels. Ja?
Okay, das verstehe ich jetzt nicht. Das heißt, ich könnte um 3 Uhr morgens aber eine E-Mail verschicken. Wenn er noch wach ist, macht er die auf, kann dann trotzdem darüber und spielen, dass es außerhalb des Internets ist, aber die E-Mail
kann kommen. Vorsicht. E-Mail gilt das, was wir vorhin besprochen haben.
Ja.
Genau, für Werbekanal.
Außerhalb.
Genau, Internet. Genau. Werbekanal, Internet meine ich jetzt damit klassischerweise Webseite, Display-Advertising und Rundfunk und Fernsehen. Da gelten diese Einschränkungen. Also rein theoretisch könnte ich im Grunde genommen um 3 Uhr nachts auf der Webseite könnte ich Online-Werbung für Online-Casinos rauf und runter machen. Also ich in jungen Jahren, ich bin ja schon ein bisschen älter, zum Beispiel hat bei Freenet sich um 21 Uhr auch immer der Content geändert. Der war dann Erwachsenen-Content.
Ja. Ja. Genau, das stimmt. Ich kann mich noch erinnern. Oder bei RTL 2 oder so.
Genau, ja, genau so. Mhm. Ja, und da gibt es noch, also im Internetwerbung wird noch ein bisschen komplizierter. Da steht dann in dem Gesetz auch noch drin, ich darf das nicht bei Live-Übertragung machen. Also wenn es zum Beispiel ein Sportereignis gibt, das per Amazon übertragen wird oder was auch immer, dann darf ich vor und nach diesen Sport-Live-Ereignissen auch keine Werbung schalten. Mhm. Ja. Und was wir auch noch Einschränkungen haben, die Affiliate-Werbung ist extrem eingeschränkt. Das heißt, Affiliate-Werbung ist quasi eigentlich verboten.
Mhm. Wobei im Grunde Display ja auch irgendwie Affiliate ja ist, ne? Das ist ja nur eine Vergütungsform, ob ich jetzt dann irgendwie Prozente kriege oder irgendwie eine Provision kriege. Am Ende ist es ja auch Affiliate, das ist halt ein Kanal von Affiliate.
Ja, wobei das schon noch ein Unterschied ist, ne? Also klar, es kommt immer auf die Ausgestaltung drauf an. Mhm. Wobei wir jetzt so die letzten 5 bis 10 Minuten schon über Internetwerbung besprechen, gar nicht mehr über E-Mail-Marketing.
Ja, und da verstehe ich das eben, also man will ja den User am Ende schützen, das verstehe ich ja, aber ich verstehe nicht, warum dann der Staat unterscheidet, dass dann jemand dann Werbung per E-Mail bekommen darf, was dann außerhalb der Internetwerbung sozusagen ist. Also für mich ist eine E-Mail auch eine Art von Internetwerbung, ne, weil es hier heißt Internet, Rundfunk und Fernsehen. Deswegen verstehe ich jetzt dann das Schutzbedürfnis, ne, also dass man jetzt sagt, man will dann den Endkunden schützen, der kann ja trotzdem per E-Mail Werbung bekommen. Aber gut, das ist wahrscheinlich eine Grundsatzfrage und da kann man sich viele andere Fragen ja auch stellen.
Du, ich würde das unterschreiben. Ich finde, es ist seit vielen Jahrzehnten, ist das ein trauriges Verhalten des deutschen Staates im Grunde genommen. Peu à peu versucht er immer, sein Glücksspielmonopol zu halten. Dann hat er das zunehmend verloren durch den Europäischen Gerichtshof. Und jetzt versucht er sozusagen die Restriktion noch aufrechtzuerhalten, damit er sozusagen immer noch der größte Anbieter ist. Sinn macht das meines Erachtens nach gar nicht mehr. Ja, auch diese, also was man einfach sagen muss, was ich totalen Schwachsinn finde, diese zeitliche Begrenzung zwischen 6 Uhr morgens und 21 Uhr abends, das ist aus dem Fernsehzeitalter, ja, und nicht mehr Internet so. Und aber da gab es zum Beispiel eine ganz interessante Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Brandenburg dazu. Und zwar war die Geschichte die, also da ging es darum, ob die Behörde grundsätzlich Influencer-Marketing, also nicht Affiliate-Werbung, sondern Influencer-Marketing verbieten kann. Und da hat die Behörde gesagt, ja, ist der Fall. Und das Gericht hat gesagt, kann man denn Influencer-Marketing, das online abrufbar ist, auf Uhrzeiten begrenzen? Verstehst du? Also ein TikTok-Channel oder ein YouTube-Channel und wie sie alle heißen, Discord und so weiter, kann ich das eventuell dann nur zwischen 21 Uhr abends und 5.59 Uhr morgens aktivieren. So, und da war dann die Entscheidung vom Gericht, anscheinend ist das möglich, ja, und dementsprechend war das Gericht sich ein bisschen unsicher, ob man rund um die Uhr verbieten kann oder nur innerhalb dieser Timeslots.
Ja, daran merkt man schon, wie eigentlich nicht mehr zeitgemäß, ne, und wie komplett am Bedarf eigentlich an der Realität vorbei diese Regelungen halt getroffen werden. Auf der anderen Seite, irgendwas muss man ja regeln. Ne? Also das verstehe ich halt auch schon. Es ist halt einfach schwierig.
Das ist richtig, wobei ich glaube einfach, was wir nochmal vielleicht für alle zum Mitschreiben, E-Mail-Werbung für Anbieter mit deutscher Lizenz ist eigentlich möglich. Ich habe dann diese Geschichte mit dem Abgleich der Spielersperrdatei, ja, aber das ist etwas, was früher nicht erlaubt war und das darf ich jetzt. Also sehen wir mal die positiven Dinge im Leben.
Ja, na klar, absolut. Also da gab es ja auch viel Unsicherheit in der um 21, 22 herum, um die Jahre. Und das ist jetzt auch geklärt und wir haben ja auch einige Kunden, muss man ja auch sagen. Das macht ja auch einen nicht unerheblichen Teil einfach auch unserer Kampagnen aus, dass wir natürlich auch damit Werbung schalten können und jetzt auch einfacher Werbung schalten, was wahrscheinlich anderen Kanälen, da sind wir auf jeden Fall dann im Vorteil. Also das muss man sagen.
Genau, weil wenn du dir mal die Telefonfritzen anschaust, ja, also die Callcenter-Betreiber, bei denen sind Outbound-Anrufe grundsätzlich verboten. Egal, ob du ein Opt-in hast dafür oder nicht. Das heißt, E-Mail und Telefon wird nach dem Glücksspielstaatsvertrag unterschiedlich gehandhabt. Das ist grundsätzlich verboten.
Mhm. Geht man da eigentlich, wenn ich da jetzt mal so dran denke und das mal im Kopf weiterspinne, dass man dann sozusagen Log-Angebote macht und irgendwie kostenlos spielt? Ich meine, da gibt es ja auch viele Sachen, dass man sagt, du kannst ein Kästchen kostenlos bei uns spielen oder es ist ein Spielgeld, womit du einfach so zum Spaß spielst. Das wird nicht unterschieden. Es wird der Anbieter sozusagen ins Visier genommen.
Ja, also das ist sozusagen Trick 17 schon von vor vielen Jahren. Ja, ein Anbieter hat zum Beispiel eine kostenlose Webseite gehabt. Da wurde dann gesagt, das ist ja kein Glücksspiel, weil keine Kostenpflichtigkeit. Und dann haben die User sich da registriert und ganz zufällig beim zweiten oder dritten Newsletter wurde dann für die kostenpflichtige Seite geworben. Also es war eine DE-Seite, die kostenlos war und dann wurde in der Werbung plötzlich für die Com-Seite geworben. So, und das steht auch im neuen Glücksspielstaatsvertrag sinngemäß drin, wenn im Grunde genommen das nur als Vorwand dient und im Grunde genommen nur vorgeschaltet ist, dann ist das trotzdem verboten, auch die Werbung für diese kostenlose Webseite.
Verstehe. Und was ist denn, ich versuche mich immer in so einen Glücksspielladen irgendwo auf der Welt reinzuversetzen. Wie schafft er das irgendwie, an deutsche Kunden ranzukommen? Ja? Was ist denn, wenn ich meinen Ort wechsle? Also wenn ich jetzt zum Beispiel in die Schweiz gehe und von dort aus sozusagen deutsche Adressen generiere und denen irgendwie Werbung für ein US-amerikanisches Casino schicke, dürfte ich das?
Nee, also es wird natürlich praktiziert, ja, es wird auch im Grunde genommen das Impressum verschleiert bei Webangeboten oder bei E-Mails, dass der zwar in Deutschland sitzt, aber im Grunde genommen sein Impressum durch GoDaddy oder so verschleiert, das ist ja alle die Möglichkeiten, aber grundsätzlich geht im Grunde genommen ganz klar das Weltortprinzip oder das Weltprinzip, sobald ich mich an den deutschen Rechtskreis gezielt wende, das heißt, sobald ich deutsche, also Personen, die in Deutschland sind, gezielt anschreibe, gilt dieser Glücksspielstaatsvertrag. Es ist aber immer die Frage, kriege ich dann die deutschen Urteile vollstreckt? Ja, diese Glücksspielbehörde ist aber relativ aggressiv und aktiv am Markt und schickt auch gerne ihre Abmahnung und ihre Unterlassungsverfügung gerne auch mal ins Ausland.
Okay.
Ob das dann sinnvoll ist, ist eine andere Frage, aber das passiert durchaus häufig.
Ja gut, wir kümmern uns ja vor allem darum, eben, ob es deutschen Unternehmen erlaubt ist, im E-Mail-Marketing-Bereich eben Werbung zu verschicken. Das ist ja der Fokus ja auch der Sendung vor allem.
Ja.
Klar.
Vielleicht auch so langsam, weil wir uns dem Ende neigen der Folge, noch deine Einschätzung. Wie sieht denn die Zukunft der Glücksspielwerbung per E-Mail aus, so auch eben im Hinblick auf diese ganze Weiterentwicklung der digitalen Landschaft und auch der gesellschaftlichen Einstellungen gegenüber Glücksspiel?
Das ist eine ganz schwierige Frage. Ich glaube, über kurz oder lang wird der gesamte Bereich liberalisiert. Ja. Aber der Staat wehrt sich natürlich mit Händen und Füßen dagegen. Es wird so sein, dass es in absehbarer Zeit noch eine Reform oder eine Überarbeitung des Glücksspielstaatsvertrages geben wird. Ich muss aber sagen, ich habe schon lange aufgegeben, jede Vernunft oder jede Nachvollziehbarkeit dazu zu machen, weil es sind rechtspolitische Themen. Und die sind häufig frei jeder Logik oder Nachvollziehbarkeit. Und da sind einfach ganz große politische Interessen im Hintergrund. Ja, ich glaube, es wird weitergehen. Es wird wieder ein Stück das nächste Mal liberalisiert werden. Ich glaube aktuell auch, dass man einfach abwarten muss, wie sich insgesamt Deutschland entwickelt.
Vielen Dank, Martin. George, sind deine Fragen geklärt?
Also ich habe jetzt für uns mitgenommen, dass wenn jemand in Deutschland sitzt und sich an ein paar Regeln hält, er im Grunde ohne schlechtem Gewissen und auf der sicheren Seite im wahrsten Sinne des Wortes Werbung für Glücksspielanbieter. Gut, es ist eingeschränkt, ne, die Anzahl der Glücksspielanbieter, aber dass wir durchaus Werbung für Glücksspielanbieter machen können. Das habe ich jetzt mal so mitgenommen und deswegen nein, keine weiteren Fragen.
Euer Ehren. Ja, super. Vielen, vielen Dank, Martin, für deine Zeit. Und ich würde auch sagen, wir bleiben einfach in Kontakt, up to date. Und du hältst uns auf dem Laufenden, sollte sich was ändern. Wir haben ja da immer den direkten Draht nach Hamburg. Und in diesem Sinne wünsche ich allen jetzt erstmal noch einen schönen Tag. Martin, die letzten Worte gehen an dich.
Ja, vielen Dank, dass ich mal wieder bei euch sein durfte. Ja, schöne Grüße und moin.
Und moin, genau.
Jawohl, danke auch.
Macht's danke, gut, bis
hat
zum
Spaß
nächsten
gemacht.
Mal.
Ciao. Ciao, ciao.
Das war eine Folge aus dem E-Mail-Marketing-Podcast, präsentiert von der Interactive One GmbH, deinem kompetenten Partner rund um das Thema E-Mail.